Fokus. Themen fürs Leben mit Johannes Schmiedle.
Ich heiße Sie in der Fokus-Sendung herzlich willkommen und freue mich, dass Sie mit dabei sind. Ich lade Sie heute zu einer Reise ein, die uns in die Schweiz, genauer nach Merien bei Genf, inhaltlich vielleicht sogar an den vermuteten Anfang des Universums führen wird. Unser Ziel ist das CERN. CERN steht für Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, zu Deutsch Europäische Organisation für Kernforschung. Hier am CERN werden der Aufbau der Materie und die fundamentalen Wechselwirkungen zwischen den Elementarteilchen erforscht, also die grundlegende Frage, woraus das Universum besteht und wie es funktioniert. Das CERN, 1954 gegründet, wird heuer 60 Jahre alt. 22 Staaten sind Mitglied, darunter auch Österreich. Ich treffe mich mit Dr. Bettina und Dr. Ivan Mikulec. Bettina Mikulec ist eine gebürtige Bregenzerin. Sie arbeitet schon einige Jahre als Physikerin am CERN. Hier hat sie auch ihren späteren Gatten Ivan, einen Physiker und gebürtigen Slowaken, kennengelernt. Dr. Ivan Mikulec arbeitet an der Auswertung in der Teilchenforschung. Das CERN-Gelände ist riesig und wenn man den Menschen das CERN vorstellen möchte, dann spricht man vom Forschungszentrum und meint auch eine gewaltige Maschinerie, die vor allem im Untergrund, 100 Meter unter der Erde, angesiedelt ist, mit einem Tunnelsystem und gewaltigen Apparaturen, die sich hier auftun. Trifft diese Beschreibung auch dieses Wissenschaftszentrum CERN, frage ich die Physikerin Bettina Mikulec.
Auf jeden Fall. Ja, wenn man mal so anfangen will, dann kann man sagen, für Wissenschaftler und Physiker ist das CERN einer der tollsten und aufregendsten Arbeitsplätze der Welt, würde ich fast sagen. Und dieser Arbeitsplatz liegt in Europa, was wirklich einzigartig auch ist. Aber am CERN, um ein bisschen tiefer zu gehen, am CERN versucht man eben die Ursprünge unseres Universums besser zu verstehen, auch die grundlegenden Prinzipien, wie unsere Welt funktioniert, besser zu ergründen, tiefer zu ergründen und somit dann auch auf unsere jetzige Welt, auf die Entwicklung des Universums dann auch Rückschlüsse ziehen zu können für die Zukunft. Also man geht praktisch am CERN in die Vergangenheit. Man versucht Zustände zu erzeugen am CERN, wie sie kurz nach dem Urknall vorgeherrscht haben, sie zu verstehen, sie zu untersuchen bis ins kleinste Detail und damit dann auch einfach die Gesetze der Physik, die Gesetze der Materie unseres Lebens besser verstehen zu können.
Bevor wir endgültig in die Tiefen des CERN hinabsteigen, fällt dem Besucher die Internationalität des Publikums auf. Der Besucher hat das Gefühl, hier ist die ganze Welt vertreten, alle Sprachen, Nationen, ein Melting Pot. Ein Schmelztiegel. Das CERN zeigt sich als ein riesiges Unternehmen.
Also es ist schon einmal sozial gesehen ein riesiges Unternehmen. Es arbeiten am CERN 2250 Leute, die fix angestellt sind. Aber insgesamt arbeiten ungefähr 12.000 Leute zusammen an diesem Projekt. Und das CERN ist verteilt, verstreut hier in dieser Gegend, die auf Schweizer und französischem Boden liegt. Und zwar ist es erklärbar auch durch den Umfang des LHC-Tunnels, des Large Hadron Collider-Tunnels, der beträgt 27 Kilometer und entlang dieses Tunnels gibt es verschiedene Einrichtungen, wo die Experimente liegen und auch für Servicetunnel und so weiter. Aber das Hauptzentrum für die Angestellten und Physiker liegt einerseits in der Schweiz, in Meran. Und dann aber auch in Frankreich. Also es gibt zwei Hauptzentren, wo die meisten Gebäude liegen.
Das CERN ist ein weltweit wirkendes Wissenschaftszentrum. Es ist sicher auch ein außergewöhnlicher Arbeitsplatz.
Genau das ist der Hauptgrund, warum das so ein toller Arbeitsplatz ist. Also CERN ist zwar bis jetzt noch europäisch, jedoch öffnet sich das immer mehr der ganzen Welt und will auch in Zukunft Mitgliedstaaten, die über Europa hinausgehen, integrieren. Aber es ist fantastisch, weil dadurch, dass es wirklich einzigartig ist für die Teilchenphysik auf der Welt, kommen wirklich Forscher aus der ganzen Welt ans CERN. Dort arbeiten Japaner, Russen, Pakistani neben allen europäischen Staaten hier am CERN. Und auch die Vielfalt an Technologien ist eben wirklich sehr herausfordernd und auch sehr erfrischend, wenn man so sagen will, weil man dadurch immer wieder auch Informationen, Zugang zu neuen Informationen bekommt. Man lernt neue Gebiete kennen, weil irgendwann einmal kann es Probleme geben in einem ganz speziellen Bereich, spezifischen Bereich, die man überhaupt nicht versteht. Dann kommen plötzlich Forscher aus anderen Gebieten und kommen mit einem Lösungsvorschlag. Es ist wirklich oft so wie ein Schmelztopf aus verschiedenen Kulturen und wissenschaftlichen Bereichen. Und sowohl die Zusammenarbeit mit Studenten ist immer sehr erfrischend. Da wird man auch ständig gefordert, weil die mit so viel Enthusiasmus kommen, Tag und Nacht arbeiten, und da muss man dann auch mithalten, und das ist wirklich eine tolle Sache. Auch einfach andere Kulturen kennenzulernen, die verschiedenen Sprachen zu hören tagtäglich, die da herumschwirren, alles das macht es für mich zu einem einzigartigen Arbeitsplatz.
Diese Internationalität bringt es mit sich, dass man am Beginn einer Besprechung abklärt, in welcher Sprache man sich verständigen wird, erklärt Bettina Mikulec.
Ja, also am CERN gibt es zwei sozusagen Amtssprachen. Die eine ist Englisch und die andere Französisch. Alle Dokumente, alle offiziellen Dokumente sind in den zwei Sprachen verfasst. Die Physiker und Ingenieure arbeiten meistens auf Englisch, unterhalten sich auf Englisch. Die meisten Besprechungen verlaufen auf Englisch. Aber andererseits, gerade im Bereich der Beschleuniger, gibt es sehr viele Techniker, mit denen man zusammenarbeitet. Die kommen oft aus dieser Region der Schweiz und umgebenden Frankreich. Und da ist es sehr wichtig, dass man auch Französisch spricht. Also meistens beginnt bei uns ein Treffen mit der Frage, sprechen wir Französisch oder sprechen wir Englisch heute? Und je nachdem, was die Mehrzahl der Leute besser versteht, wird dann die Sprache ausgewählt. Also es ist völlig normal, dass man 2 bis 3 Sprachen hier spricht. Auch die Leute, die hier aufwachsen mit ihren Kindern, die Kinder sprechen meistens, sind meistens dreisprachig. Das ist überhaupt keine Seltenheit da. Und oft hat man Kollegen aus demselben Land, mit denen man zusammenarbeitet, und dann spricht man auch die Sprache natürlich, die Muttersprache.
Wir starten den Besuch in einer Montagehalle, in der die Magnete, die Beschleuniger und andere Teile des Large Hadron Colliders, einfach LHC genannt, aus der Nähe betrachtet werden können. Dieser Large Hadron Collider, die deutsche Bezeichnung ist großer Hadronenspeicherring, ist jener Teilchenbeschleuniger, der vielen Menschen mittlerweile aus Fernsehbildern bekannt ist. Er liegt, wie bereits erwähnt, ringförmig, 27 Kilometer lang, 100 Meter unter der Erdoberfläche. 3 Jahre lang war dieser LHC in Betrieb, überaus erfolgreich. Höhepunkt war während der Laufzeit die Bestätigung des sogenannten Higgs-Teilchens, benannt nach dem britischen Physiker Peter Higgs, der gemeinsam mit seinem Kollegen François Englert dafür 2013 den Physik-Nobelpreis erhielt. In Bezug auf Energie und Häufigkeit der Teilchenkollisionen ist der LHC der leistungsstärkste Teilchenbeschleuniger der Welt. An Planung und Bau waren über 10.000 Wissenschaftler und Techniker aus über 100 Staaten beteiligt. Es kooperierten hunderte Universitätslehrstühle und Forschungsinstitute. In der Hochphase werden winzige Materiepartikel 11.000 Mal pro Sekunde durch dieses ringförmige Tunnelsystem gejagt und zur Kollision gebracht. Sie geben Aufschluss über den Aufbau der Materie und die fundamentalen Wechselwirkungen zwischen den Elementarteilchen, also die grundlegende Frage, woraus das Universum besteht und wie es funktioniert. Der LHC ist wie gesagt ein unterirdisches System mit mehreren Stationen, wie Bettina Mikulec erklärt.
Und in diesem Tunnel kollidiert man eben Pakete von Teilchen, und durch diese Kollision, bei Lichtgeschwindigkeit praktisch, entsteht eine unglaublich große Energie. Und laut Einstein wissen wir ja, dass Energie und Masse äquivalent sind. Und durch diese Riesenenergie, die da entsteht, entstehen neue Teilchen von größerer Masse, die dann gleich zerfallen. Und die Zerfallsteilchen werden dann praktisch nachgewiesen. Und durch den Nachweis der zerfallenen Teilchen kann man dann die bisher unbekannten kurzlebigen Teilchen rekonstruieren, und somit besteht das Potenzial, neue Teilchen, noch uns unbekannte Teilchen zu entdecken. Und diese Teilchen eben, die Theorie besteht daraus, dass diese Teilchen kurz nach dem Urknall existiert haben, aber durch die Inflation des Universums eben nicht mehr heute existieren. Es wurde wirklich ein neues Teilchen entdeckt. Ein Teilchen, welches schon so lange, Jahrzehnte vorhergesagt wurde von eben Higgs und auch Englert und anderen Forschern, Physikern. Dieses Teilchen, das, worauf man schon Jahrzehnte gewartet hat und wofür eigentlich der LHC auch gebaut wurde, um es nachweisen zu können, dieses Teilchen, nachdem alle geforscht haben, gesucht haben, schon so lange, dieses Teilchen wurde dann endlich eindeutig identifiziert.
Man fand bei der Datenanalyse heraus, dass das sogenannte Higgs-Teilchen sich so verhält, wie es in der physikalischen Theorie vorgesehen wurde. An diesen Teilchenbeschleuniger sind Kolonnen von Computern zur Auswertung angeschlossen. Das Herauslösen, Herausfiltern dieses Higgs-Teilchens gleicht der legendären und sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im Heuhaufen, bestätigt Bettina Mikulec.
Also das ist gar nicht so einfach zu erklären, weil nämlich der Beweis, dass dieses Higgs-Teilchen existiert, der beruht auf einer langwierigen Analyse von tausenden Leuten, die da mitarbeiten. Und zwar werden da die Daten der Kollisionen, die am LHC stattfinden, werden bis ins kleinste Detail analysiert. Und man konzentriert sich eben auf die unbekannten Zerfälle. Und die sind sehr, sehr äußerst selten. Und es müssen alle Daten, die Millionen Zerfälle müssen analysiert werden, um dann praktisch rückrechnen zu können und sich sicher sein können, dass es sich wirklich um das Higgs-Teilchen handelt. Und die Erkenntnis wurde dann präsentiert anhand einer Konferenz. Und dann wurde das auch weltweit eben veröffentlicht. Und ein paar Monate später hat es dann den Nobelpreis dafür gegeben. Und zwar für die Forscher, die eben dieses Higgs-Teilchen vorhergesagt haben, Peter Higgs und François Englert. Das CERN wurde auch erwähnt in der Nobelpreisrede, aber als Institution kann man eben keinen Nobelpreis bekommen. Das können nur Einzelpersonen in der Physik.
Die Teilchenbeschleuniger am CERN in Genf, die das Higgs-Teilchen zum Vorschein brachten, sind die kostspieligste Apparatur der Physik. Die Frage des Nichtphysikers an die Physikerin Bettina Mikulec lautet: Wie sieht das Higgs-Teilchen aus? Wie kann man, wie muss man sich das vorstellen?
Also wie das Higgs-Teilchen ausschaut, das kann ja niemand sehen. Also von dem her ist das, kann man das überhaupt nicht sagen. Und nachdem das bisher noch nicht so viele Ereignisse mit dem Higgs-Teilchen praktisch, wo das Higgs-Teilchen entstanden ist, gegeben hat, wartet man jetzt auf die zukünftigen Jahre, um das Higgs-Teilchen alle Eigenschaften ganz genau untersuchen zu können, bis ins kleinste Detail, damit man das zumindest mathematisch ganz genau beschreiben kann. Aber sehen kann es natürlich kein Mensch. Sogar in den Detektoren kann es eben nicht direkt nachgewiesen werden, sondern nur indirekt, weil es sofort zerfällt. Es ist instabil. Aber jetzt das ist eine der Hauptaufgaben für die Zukunft, dieses Higgs-Teilchen wirklich genau verstehen zu können und jede einzelne Eigenschaft zu untersuchen. Das Higgs-Teilchen wird ständig produziert, aber eben nur äußerst selten. Aber bei diesen Energien, die im LHC erzeugt werden, wird es immer irgendwann wieder auftauchen. Es ist nicht nur eine mathematische Größe, es ist ein Teilchen wirklich, das aber instabil ist, das zerfällt. Es existiert, nur es lebt zu kurz, als dass wir es wirklich sehen können, sozusagen. Aber es ist ganz klar von den Zerfallsprodukten, dass es wirklich existiert und nicht nur ein mathematisches Konstrukt ist.
Dieses Higgs-Teilchen, das seinem Namensgeber Peter Higgs den Nobelpreis einbrachte, löste einen wahren Hype aus in der Physik, in den angrenzenden Wissenschaften und nicht zuletzt in den Medien. Durch den Beweis des Higgs-Teilchens ist man in den Bauplan der Materie eingedrungen.
Das Higgs-Teilchen, das ist bekannt dafür, dass es sozusagen der Materie die Masse gibt. Weil ohne das Higgs-Teilchen konnte man sich nicht erklären, warum die Teilchen Masse besitzen. Und wir alle besitzen Masse, das wissen wir auch, mehr oder weniger. Und das Higgs-Teilchen ist eben durch seinen Mechanismus, kann man erklären, warum manche Teilchen mehr oder weniger Masse haben. Und das ist eben ein Hauptbestandteil unseres Standardmodells in der Physik. Dieser Name Gottesteilchen, das ihm damals gegeben wurde, da habe ich eine sehr lustige Geschichte gehört und ich glaube, sie ist wirklich wahr, weil ein Wissenschaftler hat einmal ein Buch geschrieben über das Higgs-Teilchen in den 90er Jahren und der Titel dieses Buches hat irgendwie mit das verflixte Teilchen zu tun gehabt, Goddamn Particle. Und aus dem Goddamn Particle wurde dann das God-Particle aus Zufall, weil die Verleger wollten sozusagen kein Schimpfwort als den Titel eines Buches haben. Aber eigentlich war es nie als Gottesteilchen benannt worden, sondern als das verflixte Teilchen, das so schwer zu finden ist. Um das Higgs-Teilchen nachweisen zu können, musste man Daten nehmen, Kollisionen untersuchen über ungefähr 2 Jahre. Also so selten sind eben diese Zerfälle, dass man so viele Daten braucht, damit endlich einmal wieder dieses Higgs-Teilchen erzeugt wird und man das dann damit eindeutig nachweisen konnte.
Der Urknall steht für den Beginn des Universums. Und so wie die Physiker dem Bauplan der Materie auf die Spur gekommen zu sein scheinen, bekam das Higgs-Teilchen den Beinamen Gottesteilchen. Man schien dem Verständnis der Schöpfung nahegekommen zu sein. Die Verfahren der Auswertung der Daten sind hochkompliziert und die Voraussetzungen für die Analysen allein sind eine eigene Wissenschaft, bestätigt Dr. Bettina Mikulec.
Ungefähr durchgehend wurde 2 Jahre lang gemessen. Es gibt Kontrollräume von den Experimenten. Da hängen viele Bildschirme an der Wand. Da werden diese Zerfallsprodukte oft visualisiert. Jedoch, um Analysen zu machen und wirklich neue Teilchen zu entdecken, da muss man Millionen solcher Ereignisse ständig analysieren. Das verläuft alles automatisch. Und der Mensch kann da nur die Algorithmen praktisch entwickeln, um diese Zerfälle zu analysieren. Aber direkt kann man praktisch schwer dann die Ereignisse wirklich analysieren. Jedoch weiß man zum Beispiel, in welchem Ereignis das Higgs-Teilchen nachgewiesen wurde. Und dieses Bild kann man sehr wohl sich anschauen und die ganzen Zerfallsprodukte auch wirklich mit eigenen Augen sehen. Die sitzen wirklich nur vom Computer. Das ist eigentlich eine, Programmierarbeit, wo man so viele Daten einfach automatisch durchlaufen lässt und sich dann nur das Ergebnis anschaut. Also die Leute sitzen nicht dort und schauen sich jetzt die Zerfälle einzeln an. Das wäre viel, viel zu ineffizient. Sondern man muss über Gigabytes, Terabytes von Daten laufen und dann automatische Analyseprozesse durchlaufen lassen und dann eben die Endergebnisse bewerten und diskutieren mit den Kollegen. Und in Gremien auch wird das alles dann untersucht, um zu entscheiden dann, was wird als Higgs-Ereignis akzeptiert, und schließlich und endlich. Da gibt es verschiedene Niveaus von Prüfstellen sozusagen, Komitees, die diese Ereignisse dann bis ins letzte Detail durchdiskutieren. Und das ist also keine so einfache Aufgabe, das geht wirklich bis ins Detail und da werden auch alle möglichen Fehler und Ungenauigkeiten und sowas mit einbezogen. Man muss sich da wirklich hundertprozentig sicher sein.
Ergänzt sei noch, die Datenmenge, die im Betrieb durch aufgezeichnete Detektorsignale oder Computersimulationen anfällt, wird auf 15 Millionen Gigabyte pro Jahr geschätzt. Aber natürlich kostet das auch viel Geld und der finanzielle Aufwand ist enorm.
Ja, also der Large Hadron Collider, der LHC, der hat ungefähr 3 Milliarden Euro gekostet, wurde über mehr als 10 Jahre gebaut. Und die Kosten sind eigentlich noch relativ gering, aus dem Grund, weil der Tunnel schon vorhanden war. Da war ein anderer Beschleuniger vorher schon drinnen, der Large Electron Positron Collider. Also die Kosten des Beschleunigers sind ungefähr 3 Milliarden Euro und dazu kommen noch die Kosten des Personals. Und ja, man kann das sehr wohl so nennen, das ist so der Vorgänger. Bei niedrigerer Energie konnte man bis zu einem gewissen Zeitraum nach dem Urknall gehen und durch den LHC kann man jetzt dem Urknall eben etwas näher kommen noch. Und man hat schon einmal gehofft, man könnte mit dem LEP das Higgs-Teilchen entdecken, kurz bevor der LEP eben abgeschaltet wurde. Leider konnte man es nicht mit absoluter Sicherheit sagen damals. Es war also an der Grenze, dass man das Higgs-Teilchen nachweisen konnte. Sicher. Und jetzt ist es sicher. Und dadurch, dass wir durch den Stopp von einem Jahr jetzt oder eineinhalb Jahren den LHC wieder verbessern können, können wir zu noch höheren Energien jetzt ab 2015 gehen und haben somit auch Zugang zu neuer Physik, wie wir sagen. Und es könnte sein, dass wir dann andere Teilchen, völlig unbekannte Teilchen entdecken. Denn das Higgs-Teilchen für uns war sozusagen ein Must. Also das musste entdeckt werden. Das war sicher da, da waren wir uns sicher. Aber es erklärt noch nicht alles. Und das heißt, das wirklich Interessante kommt jetzt eigentlich in den nächsten Jahren, weil wir hoffen dann jetzt noch andere Teilchen zu entdecken. Und jetzt kommen wir wirklich in unbekanntes Gebiet. Also es gibt viele verschiedene Theorien, die gehen ziemlich auseinander. Und je nachdem, was dann entdeckt wird, weiß man dann, in welche Richtung unsere Welt praktisch geht, in welche Richtung die Beschreibung der Welt dann gehen sollte.
Thank you.
Diese Fokussendung können Sie im Internet nachhören. Wählen Sie dazu die Homepage von Radio Vorarlberg unter der Adresse vorarlberg.orf.at.
In der heutigen Fokussendung von Radio Vorarlberg entführen wir Sie an das Kernforschungszentrum CERN in Genf und wir sind mit der aus Bregenz stammenden Physikerin Bettina Mikulec auf der Spur des sogenannten Gottesteilchens, dem Higgs-Teilchen. Durch das Higgs-Teilchen glaubte man, dem Verständnis der Entstehung des Universums sehr nahe gekommen zu sein. Im wissenschaftlichen Diskurs hört man immer wieder von den Milliarden Jahren, die die Welt noch bestehen soll. Eine Anmutung, die die Physikerin Dr. Bettina Mikulec ein Lächeln kostet.
Das wird mir ziemlich egal sein dann, glaube ich. Aber ja, es gibt immer noch viele verschiedene Theorien darüber, wie sich unser Universum entwickelt. Gerade vor kurzem hat es auch neue Ergebnisse gegeben im astrophysikalischen Bereich. Also wir arbeiten auch sehr eng mit Astrophysikern eben zusammen, denn unsere Methoden und ihre Methoden sind komplementär. Also da kann man wirklich hervorragend zusammenarbeiten und sich immer wieder gegenseitig Schützenhilfe leisten, wenn es darum geht, in welche Richtung man hauptsächlich forschen sollte.
Man ist durch diese Forschung am CERN auch in Details der atomaren und der subatomaren Welt vorgedrungen.
Also um das noch einmal zu veranschaulichen, da gibt es zwei gegenläufige Strahlen an Protonen. Das sind Pakete von Teilchen. Und diese Pakete haben Abstände von 25 Nanosekunden nur. Also das heißt 40 Millionen Mal pro Sekunde treffen solche Teilchenpakete aufeinander, kollidieren und durch die Kollision entsteht eben wie ein kleiner Urknall eine unglaublich große Energie, die eben neue Teilchen erzeugt, die wir dann vermessen und Kräfte, auf die man dann Rückschluss ziehen kann.
Und an welcher Stelle arbeitet Bettina Mikulec in dieser Forschungskette der Teilchenbeschleuniger?
Also ich arbeite nicht direkt am LHC, sondern an einem der Vorbeschleuniger. Das heißt, wir bereiten die Strahlen für den LHC vor, dass der LHC möglichst qualitative Strahlen bekommt. Und zwar kann man ja nicht aus dem Stand praktisch Teilchen bis zu dieser enormen Energie beschleunigen. Da braucht es eine Kette von mehreren Vorbeschleunigern, um schrittweise die Energie zu erhöhen. Und ich arbeite an einem kleinen Vorbeschleuniger. Und ganz einfach ausgedrückt, das Ziel für den LHC jetzt ist, möglichst viele Protonen auf eine möglichst kleine Fläche zu packen und dann die an den LHC weiterzuschicken, damit die Wahrscheinlichkeit für Kollisionen von diesen Teilchenpaketen möglichst groß ist im LHC. Also es beginnt praktisch mit einer Wasserstoffflasche. Da sind Wasserstoffatome drinnen und man erzeugt dann die Protonen aus diesen Wasserstoffatomen, weil jedes Wasserstoffatom beinhaltet zwei Protonen. Die Wasserstoffatome bricht man praktisch auseinander, entfernt die Elektronen und dann bleiben nur noch die Protonen übrig. Also wirklich ganz einfach ist am Beginn der ganzen Kette ist eine einfache Wasserstoffflasche. Und danach werden diese Protonen beschleunigt, praktisch von ihrer Ruheenergie bis zu einer gewissen Energie. Dann werden sie in den nächsten Kreisbeschleuniger geschickt, wo sie wieder weiter beschleunigt werden, dann in den übernächsten und in den dritten und dann endgültig landen sie dann im LHC, das ist praktisch der vierte Beschleuniger in dieser ganzen Kette. Im LHC sind sie mit Lichtgeschwindigkeit, praktisch Lichtgeschwindigkeit unterwegs, also 69,999999% Lichtgeschwindigkeit, also ungefähr 6 oder 7 Neuner nach dem Komma. Gut, das war jetzt einfach ausgedrückt, denn man muss natürlich viele Manipulationen dieser Protonenstrahlen vorher in den Vorbeschleunigern auch unternehmen, damit wirklich die Teilchenpakete am LHC so ankommen, wie sie eben ankommen sollten.
Mit dem Nachweis des sogenannten Higgs-Teilchens hat man nicht ganz 5, nämlich 4,9% der Welt erklärt. Und zwar jener Welt, wie wir sie landläufig wahrnehmen und vor allem auch die Wissenschaften sie auslotet. Das heißt, 95% sind uns noch immer fremd. Viele Fragen bleiben offen, gibt Bettina Mikulec freimütig zu. Auch die Antwort auf die Frage, was war vor dieser Welt, gibt Rätsel auf.
Die Frage habe ich mir hunderte Mal im Bett am Abend gestellt oder in der Arbeit, aber das weiß niemand, würde ich sagen. Und man nähert sich immer nur an diesen Urknall, aber wir Menschen werden wohl nie darüber hinausschauen können. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Universen in Universen gibt und solche Sachen. Ich glaube, wir sind nur ein minimaler, kleiner Teil von irgendwas anderem Großen. Aber das ist meine eigene Überzeugung. Das beruht auf nichts weiterem als meinen eigenen Vorstellungen. Ich kann das bei Weitem nicht erklären und ich will auch gar nicht den Versuch starten. Ich habe mal für mich selber beschlossen, dass es keinen Sinn hat, Fragen über den Urknall selbst und davor zu stellen. Und daher möchte ich auch nicht wirklich Aussagen dazu machen. Ich das weiß, wir sind als Menschen sehr beschränkt und die Natur, wie sie jetzt aussieht, scheint auch Gesetze zu haben, die uns einfach beschränken, so wie die Lichtgeschwindigkeit selbst als Grenze. Das heißt, wir werden auch nie wissen, was außerhalb unseres Universums vorherrscht. Das glaube ich wiederum nicht, dass wir aus dem Nichts erschaffen wurden. Aber woraus wir stammen, worin wir sind, eingebettet, das ist für mich eine ungelöste Frage.
Die Naturwissenschaften meinen, es sei klar belegt, wie die Materie in die Welt kam. Die Frage nach Gott und Schöpfung werden getrennt von der wissenschaftlichen Beurteilung gesehen. Higgs und Gottesteilchen, ein Widerspruch? Ein Fragezeichen?
Also das Higgs-Teilchen hat meiner Meinung nach dann mit dieser Frage jetzt nichts zu tun. Und bei uns gibt es sehr viele religiöse Menschen, es gibt viele Atheisten auch in dem Beruf. Das ist eine Glaubensfrage. Mit all diesen Erkenntnissen, die man gewonnen hat, würde ich sagen, es bleibt immer noch eine Glaubensfrage. Es schließt den Glauben nicht aus. Aber es bestätigt, das Higgs-Teilchen bestätigt jetzt in dem Sinn nicht den Glauben so als oder schließt ihn aus als Gottesteilchen, überhaupt nicht. Das war, wie gesagt, eine Bezeichnung, die etwas unglücklich gewählt wurde, meiner Meinung nach. Ist einfach ein Teilchen wie viele andere. Das Higgs-Teilchen für mich ist ein Teilchen wie viele andere und es geht einfach darum, die Funktionsweise des Universums besser zu verstehen. Bis jetzt stimmt unser Universum, folgt unser Universum unglaublich präzise dem Modell, das wir davon haben, dem Standardmodell. Aber es fehlen eben noch einige Ingredienzien. Und zwar einen Großteil des Universums verstehen wir immer noch nicht, denn ungefähr 4-5% des Universums besteht aus uns bekannter Materie, Aber der Rest ist völlig unbekannt. Wir wissen, dass es da ist. Es gibt die dunkle Materie und es gibt etwas noch Bizarreres, die dunkle Energie. Und da haben wir keine Ahnung bis jetzt, woraus die besteht. Und für die dunkle Materie versucht man noch auch teilweise am CERN in der Zukunft der näher zu kommen. Und auch die Astrophysik hat das als eine der Hauptaufgaben. Aber die dunkle Energie zum Beispiel ist etwas sehr, sehr Komisches, sehr äußerst bis jetzt. Die dunkle Energie ist allerdings etwas äußerst Geheimnisvolles, dem wir bis jetzt noch nicht näher gekommen sind. Also wir wissen wirklich nur einen kleinen Teil bis jetzt. Dieser kleine Teil lässt sich hervorragend beschreiben mit dem Standardmodell. Da stimmt alles bis ins kleinste Detail, was wirklich überraschend ist. Wissenschaftlich abgesichert ist dieser kleine Bereich unserer Welt. Also da können wir wirklich gut beschreiben, verstehen, mathematisch verstehen, Vorhersagen treffen. Bis jetzt stimmt da alles. Aber eben, es sind nur 4-5%. Und es hat auch eben das Higgs-Teilchen noch gefehlt, um diese 4-5% gut verstehen zu können. Und wir wissen, wie gesagt, dass immer noch gewisse Fragen offen sind, die uns das Standardmodell auch nicht beantworten kann. Es gibt dann Ausweitungen, Erweiterungen des Standardmodells. Es gibt andere Modelle, die vorgeschlagen werden. Aber dafür brauchen wir eben die nächsten Jahre am LHC, um entscheiden zu können, welche dieser Theorien am besten zutrifft. Also man weiß aufgrund von Gravitationseffekten im Weltall, also die Schwerkraft, man weiß, dass es viel mehr Materie gibt im Weltall, als wir sehen können. Und daher nennt man sie dunkle Materie, weil wir sie nicht direkt sehen können. Sie leuchtet nicht sozusagen wie die Sterne. Aber man weiß, dass sie existiert. Denn das Licht braucht ja viele, viele Lichtjahre, um von den Sternen zu uns zu kommen. Und wir sehen praktisch die Sterne, so wie wir, wenn wir auf den Sternenhimmel schauen in der Nacht, dann schauen wir praktisch in die Vergangenheit. Die Astrophysik konnte eben nachweisen, dass es viel mehr Materie gibt, die nicht gesehen werden kann, die nicht diesen ganzen Sternen entspricht, den Nebeln und so, durch eben Gravitationseffekte, Gravitational Lenses nennt man das, und durch diesen Effekt konnten sie nachweisen, dass eben viel mehr Materie existiert, die wir nicht kennen. Wir wissen nicht, woraus die besteht, aber sie leuchtet nicht. Ich glaube, vielleicht gibt es Theorien über die dunkle Energie, mir ist das nicht bekannt, weil ich arbeite nicht auf dem Gebiet, aber soweit ich weiß, gibt es noch keine Erklärung dafür, woraus die besteht, woher die kommt. Also die dunkle Energie ist der größte Teil des Universums, mehr als die Hälfte, die uns völlig unerklärlich ist bis jetzt. Aber dunkle Energie plus dunkler Materie beträgt ungefähr 95% unseres Universums. Wir haben noch zu tun. Es gibt noch viel zu tun.
Bettina Mikulec betont abschließend, dass das CERN nicht nur aus dem Teilchenbeschleuniger, dem mehrfach zitierten Large Hadron Collider, dem LHC, besteht. Das CERN liefert im Zuge der großen Experimente Erkenntnisse, die für andere Bereiche der Wissenschaft, etwa die Medizin, enorm wichtig sind.
Ja, oft wird das CERN beschränkt auf den LHC, weil es eben die bekannteste Maschine ist und aus der kommt halt Nobelpreis und so weiter. Jedoch für mich ist das CERN viel mehr noch. Und zwar habe ich auch früher in anderen Bereichen gearbeitet, die mit Technologietransfer zu tun gehabt haben. Und man muss sich nur vorstellen, dass für den Bau des Beschleunigers, der Magnete, die Vakuumtechnologie, die Elektronikentwicklung, also am CERN basiert einfach sehr viel wirklich an der Grenze zum Möglichen. Und zwar müssen teilweise Entwicklungen gemacht werden, wirklich an der Spitzenforschung auf unterschiedlichen Technologiebereichen, damit überhaupt die Maschine und die Detektoren so funktionieren, wie sie eben konzipiert wurden. Und diese Entwicklungen in unterschiedlichsten Technologiebereichen, die werden dann zur Verfügung gestellt. Es gibt eine Technologietransferdivision am CERN, die auch versucht, wirklich diese Technologien der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Und Industriebetriebe können dann diese neuen Entwicklungen übernehmen und auch vermarkten. Also das wird alles kostenlos zur Verfügung gestellt, denn es ist ja ein Outcome, ein Ergebnis der Forschung, die finanziert wurde von allen Mitgliedstaaten. Und alles, was aus dieser Forschung entsteht, wird dann kostenlos zur Verfügung gestellt. Wenn man nur denkt auch an das World Wide Web, das ist ja am CERN geboren worden. Eben rein basierend auf der Nachfrage nach besserer Kommunikation zwischen den Wissenschaftlern. Und das CERN, wenn man sich überlegt, hätte es damals Lizenzen gehabt, dann hätte das CERN überhaupt kein Problem mehr, sich selbst zu finanzieren. Aber das ist eben eines dieser Grundprinzipien vom CERN, dass die Entwicklungen, die dort entstehen, aufgrund von Public Money, dass diese Entwicklungen eben auch wieder den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden. Na, es ist sehr schwierig, auch am CERN. Durch die Wirtschaftskrise haben einige Staaten Probleme, ihre Mitgliedsbeiträge fristgerecht zu zahlen oder generell zu bezahlen. Und also seit einigen Jahren steht das CERN eigentlich immer wieder vor dem Problem, wie das jetzt angegangen wird. Und eine der Strategien besteht schon darin, dass sich das CERN auch langsam öffnen wird für die gesamte Welt. Es werden neue Mitglieder außerhalb von Europas wahrscheinlich gesucht werden. Ich glaube, dass man dabei ist, die Statuten des CERN langsam zu modifizieren. Denn es ist doch immer schwieriger, besonders in Zeiten der Wirtschaftskrise, den nötigen Geldfluss zu garantieren.
Eine kleine Geschichte zum Schluss, weil es im Focus Newsletter geheißen hat, ich lade ein zu einer Reise ans CERN, fragte eine Hörerin, wo denn der Bus dahin abfahre. Leider, die Reise mit den Hörern war diese Sendung. Es war also eine gedankliche Reise. Aber sie ist es wert. Und, wie ich von Bettina Mikulec erfahre, sind Gäste am CERN herzlich willkommen.
Uns am CERN ist es unglaublich wichtig, dass die Öffentlichkeit darüber informiert ist, was wir tun. Auch darüber informiert ist, was jetzt die praktischen Anwendungen sind, die daraus entstehen können. Aber doch auch, um zu verstehen, dass es sich hier um Grundlagenforschung handelt, wo nicht unbedingt ein direkter Nutzen daraus entstehen wird, sondern wirklich der humane Nutzen, damit man, dass man versucht, die Welt und uns selber besser verstehen zu können. Jedoch hat das CERN sehr wichtige Programme. Eines der wichtigen Standbeine vom CERN ist die Bildung. Zum Beispiel kommen ungefähr 100.000 Besucher jedes Jahr an den CERN. Das beginnt bei Schulklassen, geht über private Besuche, über Firmenbesuche, Besuche von Repräsentanten der Mitgliedstaaten, über Lehrerprogramme. Und vielleicht kann ich da kurz einmal erwähnen, es gibt ein sehr interessantes Programm, das Lehrern aus verschiedenen Ländern ermöglicht, zum CERN zu kommen, im Sommer zum Beispiel. Und eine Woche werden dann Vorlesungen angeboten von CERN-Mitarbeitern in der jeweiligen Landessprache, um den Lehrern das CERN näher zu bringen. Es werden Führungen organisiert und somit können auch die Lehrer dann ihren Schülern wiederum das Ganze weitergeben. Und es ist also unglaublich wichtig für uns, dass das CERN und was wir hier tun, dass das erklärt wird der Öffentlichkeit. Und da möchte ich auch jeden gerne einladen dazu, den CERN einmal besuchen zu kommen.
Die neue Schöpfung auf den Spuren der Ursprünge des Universums. In der Fokussendung von Radio Vorarlberg versuchten wir einen Blick hinter die Kulissen des Europäischen Kernforschungszentrums CERN in Meyrin bei Genf zu werfen. Gesprächspartnerin war die Physikerin Dr. Bettina Mikulec.
Diese Fokussendung können Sie im Internet nachhören. Wählen Sie dazu die Homepage von Radio Vorarlberg unter der Adresse vorarlberg.orf.at.
Man muss im gemeinen Leben so gut wie in der Physik nichts allzu künstlich erklären. Diesen Satz des deutschen Physikers Georg Christoph Lichtenberg haben wir uns auch für diese Sendung zu eigen gemacht, damit die physikalischen Erkenntnisse ihre Verständlichkeit behalten. Die Vermittlerin war Dr. Bettina Mikulec. Sie ist morgen Sonntag ab 11 Uhr hier bei Radio Vorarlberg zu Gast in der Sendung Ansichten.
Ja, während der Arbeit für meine Diplomarbeit habe ich eben meinen jetzigen Mann kennengelernt. Der arbeitet für die Österreichische Akademie der Wissenschaften am CERN, ist Slowake. Und wir haben, das war Liebe auf den ersten Blick. Und ja, wir sind immer noch zusammen. Und somit habe ich auch versucht, dann später am CERN mein Doktoratsstudium zu machen und eben in dieser Gegend zu bleiben. Unsere älteste Tochter, die Livia, die ist jetzt 21 Jahre alt und studiert Architektur in Stuttgart. Und die jüngere Tochter ist 19 und studiert Eventmanagement in Freiburg. Mein Mann arbeitet ebenfalls am CERN an einem der großen Experimente, die eben versucht, das Higgs-Teilchen nachzuweisen. Er arbeitet allerdings auf einem anderen Bereich als ich, weil ich arbeite mittlerweile an einem Teilchenbeschleuniger, während er an einem der großen Experimente arbeitet, bei denen die Daten, die durch Teilchenkollisionen entstehen, ausgewertet werden. Ja, für unsere Töchter war das wohl manchmal etwas schwierig, aber wir versuchen trotzdem zu Hause nicht zu viel über die Arbeit zu diskutieren. Wir haben auch Hobbys und wir unterhalten uns eigentlich lieber über andere Dinge als über die Arbeit. Nur andererseits ist es manchmal auch hilfreich, wenn man sich über irgendwas ärgert oder wenn man Sorgen hat in der Arbeit, dass man mit dem anderen auch über die Arbeit sprechen kann, dass der einen versteht und ja, dass man eben gemeinsam Dinge besprechen kann und das Verständnis da ist. Aber unsere Arbeitsgebiete sind trotzdem relativ unterschiedlich, obwohl wir am selben Ort arbeiten. Aber es genügt schon, dass man das Umfeld kennt, um miteinander diskutieren zu können und oft einmal Zuspruch zu erhalten.
Die Physikerin Dr. Bettina Mikulec lernen Sie morgen Sonntag, wenn Sie wollen, in der Sendung Ansichten von ihrer ganz privaten Seite kennen. Tonmeister Joachim Mark und Johannes Schmidl als Gestalter dieser Fokussendung danken für Ihr Interesse. Es begleiten Sie unsere guten Wünsche für die kommende Woche. Sie wissen ja, wenn die Chemie zwischen zwei Menschen nicht stimmt, lässt auch die Physik, sprich die Anziehungskraft, zu wünschen übrig. Eine Weisheit des Lehrers und Dichters Ernst Ferstl. Machen Sie es gut.